Herzlich willkommen zum SBB-Podcast. Mein Name ist Daniela Mietke. Im SBB-Podcast sprechen wir über berufliche Bildung und Digitalisierung. Heute zu Gast im Podcast Birgit Marzele. Ich freue mich sehr, mit dir über deine Arbeit zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Birgit.
Hallo Daniela, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein heute.
Wir haben uns heute das Thema vorgenommen, deiner Arbeit ganz konkret. Du bist Kommunikationstrainerin und arbeitest in der SBB-Kompetenz in einem Coaching-Projekt. Aber wir erzählen erst mal etwas über deinen Werdegang. Erzähl mal, wo du herkommst.
Ja, also rein von der Ausbildung her bin ich Diplom-Soziologin und habe aber auch Kommunikationspsychologie studiert und auch Erziehungswissenschaften. Bin dann aber so ganz abenteuerlich im Journalismus gelandet erstmal und habe dann in der Veranstaltungsbranche darüber Fuß gefasst, um dann irgendwann selber eine Eventagentur aufzumachen. Du merkst schon, das wird sehr bunt hier bei mir. Ja, um dann wieder zurückzukommen eigentlich zu dem, was mir am meisten Spaß macht und mich am meisten interessiert hat, nämlich wie sich Menschen untereinander mitteilen und woran es liegt, dass wir so Schwierigkeiten haben mit dem, was so selbstverständlich sein sollte, aber so schwierig doch daherkommt.
Mhm. Ich finde tatsächlich, dass du einen sehr bunten Lebenslauf hast und sehr interessante Stationen auch hinter dich gebracht hast. Da würde man gerne bei allem irgendwie jetzt ein paar Fragen stellen. Wir kommen aber trotzdem auf das Coaching zu sprechen. Wenn du hier in der SBB-Kompetenz vor Ort Menschen coacht und du hast ja auch gesagt, es geht dir irgendwie sehr um die Themen, die Menschen bewegen. Erzähl auch das nochmal. Was meinst du eigentlich genau?
Also zu uns kommen ja speziell geflüchtete Menschen mit schweren gesundheitlichen Einschränkungen. Und in dem Bereich ist es besonders wichtig, Vertrauen aufzubauen erstmal. Das heißt, in der Arbeit des Coaches, es ist ein Einzelcoaching, sehr intensives Einzelcoaching, kommt es sehr stark darauf an, wie gut man auch an die Person herantritt, wie gut sie sich öffnen kann und was für eine Basis man findet, um letztendlich herauszufinden, ja, wo steht dieser Mensch, was will dieser Mensch, wo möchte er hin und wie kann ich ihm dort am besten Unterstützung geben.
Das heißt, du bist schon auch mit schweren Schicksalen konfrontiert. So wie du das beschreibst, geht es da ja auch um sehr schwerwiegende Themen.
Ja, es geht durchaus um sehr schwerwiegende Themen. Da, sage ich mal, geht es wirklich von körperlichen Einschränkungen. Also das kann durchaus sein, dass wir Menschen haben, die im Rollstuhl sitzen, sehbehindert sind, hörbehindert sind, durchaus auch vielleicht Amputationen haben oder eben schwere psychische Belastungen auch mit sich bringen. Das können Traumata sein oder auch andere psychische Beeinträchtigungen, die es ihnen bisher nicht erlaubt haben, auch beruflich Fuß zu fassen oder sich überhaupt mit beruflichen Wegen zu beschäftigen.
Das Kursangebot oder dieses Coaching-Angebot, das du durchführst, findet bei der SBB im Fachbereich Gesundheit und Beruf statt. Das heißt, es wird finanziert über die Jobcenter. Oder ich glaube auch über die Arbeitsagenturen, über einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Das heißt, die Menschen sind dort verortet, sind aber eben aufgrund der Erkrankungen oder der körperlichen Einschränkungen sehr weit vom Arbeitsmarkt weg, in dem Moment, wo sie noch im Coaching sind.
In dem Moment, wo sie bei uns im Coaching sind, sind sie dem zum Teil näher als je zuvor, würde ich sogar sagen. Okay. Denn wenn man sich vorstellt, dass es Menschen sind, die zum Teil vielleicht seit 5, 6 Jahren bereits hier sind, aber durch ihre körperliche oder auch psychische Beeinträchtigung nicht in der Lage waren, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, sind sie, wenn sie zu uns kommen, zumindest in dem Stand der Dinge, dass sie sich damit beschäftigen können. Und unsere Aufgabe ist es, dann herauszufinden, was ist jetzt das Ideale, wie kann man welchen Weg am besten bestreiten. Und es ist immer so eine, es ist ein kleiner Balanceakt zwischen so fördern und fordern, wenn du so willst. Also herauszufinden im Coaching, jemanden nicht zu überlasten, aber auch nicht zu viel abzunehmen, auch diese Selbstaktivierungskräfte da so ein Stückchen zu stärken. Das ist schon ein sehr spannender Auftrag, sehr spannendes Gebiet.
Wir hatten ja auch in unserem Vorgespräch über die Trennung von Psychologie und Coaching gesprochen. Mhm. Und du hast es auch sehr überzeugend dargestellt, wie wichtig es ist, da eine Grenze auch zu sehen und zu setzen. Erzähl nochmal, wo ist genau so eine Grenze erforderlich und warum ist die so wichtig? Mhm.
Wir leisten ja mit unserem Team so eine Standortbestimmung, sagt man so dazu. Das hört sich jetzt so formal an. Was das aber eigentlich bedeutet, ist sehr viel mehr. Wir schauen, von wo jemand welche Fähigkeiten mitbringt. Und wenn ich mit jemandem spreche und sich diese Person öffnet, dann erfahre ich natürlich Dinge, die ich vielleicht sonst nicht erfahren würde, wenn ich rein formal mit diesem Menschen arbeite. Gerade wenn auch ein Vertrauensbezug da ist oder wenn dieser Mensch merkt, ich habe jetzt auch endlich mal Raum, um zu sprechen, hier darf ich sein und ich darf mit meinen Anliegen auch wirklich kommen und habe Zeit und werde gehört. Und jetzt muss man auch die Fähigkeit, denke ich, mitbringen, zu gucken, wann ist ein Coaching tatsächlich, also eine Begleitung, ein Unterstützen, ein Ressourcenaktivieren möglich und wo ist dieser Mensch aber vielleicht so stark beeinträchtigt, dass es gar nicht in meinem Leistungsgebiet liegt, hier noch weiter tätig zu sein. Und das ist, glaube ich, eine Grenze, die wir gut erkennen müssen, auch gut ziehen müssen und vielleicht dann auch weiterverweisen müssen.
Ich finde das sehr wichtig, dass du das nochmal betonst. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt der Professionalität, dass man das kann und auch diese Grenze sehen kann überhaupt und eine, wie gesagt, Verweisberatung anbietet. Wenn wir nochmal genauer betrachten, was du da tust, oft ist es Zuhören. Du hattest gesprochen von der Kunst des Zuhörens, aktives Zuhören, was ganz wichtig ist für die Menschen. Was macht aktives Zuhören aus?
In allererster Linie, dass ich den Menschen im ganzen Zeitraum gebe. Das heißt, ich nehme mich selber erstmal zurück und höre sehr genau, mit welchen Anliegen und auch mit welchen Schwingungen, mit welchen Emotionen, mit welchen Interessen jemand vor mir sitzt. Und versuche durch gemäßigte Fragen herauszufinden, ob ich das, was mir jemand erzählt, auch richtig einordne und verstanden habe. Jetzt muss man sich vorstellen, das sind meistens Menschen, die die deutsche Sprache nur sehr schlecht oder so beherrschen, dass sie aber nicht im Detail über fachliche Sachen oder ausgeweitete Dinge sprechen können. Und wir haben Sprachmittler dabei. Das macht das Ganze einfacher, ja, zugänglich einfacher, aber durchaus auch herausfordernder. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir ein aktives Zuhören über ein Anliegen machen würde, können wir uns viel leichter verständigen darüber. Mhm. Also diese Sprachhürde ist schon nochmal eine sehr, sehr große Hürde, die wir ohne die Sprachmittler nicht richtig gut bewältigen können. Mhm. Also wichtig ist, dem Raum zu geben und wirklich zu verstehen, was da jemand möchte oder will.
Sehr beeindruckend. Ich denke, wirklich ohne Sprachmittler kaum zu schaffen, wenn jemand die deutsche Sprache in dem Fall noch nicht gut kann. Es gehen ganz viele Informationen verlustig, wenn man der Sprache dann nicht so mächtig ist.
Absolut. Und das ist aber auch noch etwas anderes, die Aufgabe, glaube ich, die das auch so interessant macht und gleichzeitig auch so schwierig ist, durchaus auch herauszufinden, das, was uns erzählt wird, was die Menschen erzählen. Wie kann ich das einordnen, auch im Sinne von Glaubhaftigkeit? Ja, also wie, ich sag mal, Emotionen werden in Dinge reingelegt oder in Situationen reingelegt, wo wir sie vielleicht nicht gut nachvollziehen können, warum da jetzt jemand so wahnsinnig emotional ist oder warum da jetzt jemand so lange auf diesem Aspekt rumreitet, weil es dieser Person so wichtig ist. Und da sehr feinfühlig vorzugehen, nicht genervt zu sein, sondern zu sagen, aha, da scheint irgendwie ein Punkt zu sein, den müssen wir erst bearbeiten, sonst kommen wir gar nicht weiter. Sonst brauche ich gar nicht weitere Zielvereinbarungen zu machen, über Stärken und Schwächen zu sprechen, sondern das ist ein Punkt jetzt im Leben dieses Menschen, was den so beschäftigt, dass das erstmal Raum und Zeit braucht.
Apropos Raum und Zeit, du hast auch darüber gesprochen, dass es für viele, die im Coaching sind, ungewohnt ist, dass sie so viel Raum bekommen und dass ihnen jemand so viel Zeit widmet. Das ist für die eine, ist das eine glückselige Erfahrung oder macht das mehr Angst? Was ist es denn?
Ich kann ja nur aus meinen Erfahrungen bisher sprechen. Ich erlebe das überwiegend als eine beglückende Reaktion, die da kommt. Also eine ungewohnte, weil es gibt natürlich je nach Konstitution des Teilnehmers, der vor dir sitzt, ist dieses sich öffnen und Raum zu nehmen überhaupt entweder kulturell gar nicht so verankert oder von der Prägung auch nicht verankert. Dann kommt es auch sehr oft darauf an, ob Frauen oder Männer vor dir sitzen. Die Schicksale vom Alter her sind unterschiedlich. Also diese ganzen Seitenaspekte spielen eine unheimlich große Rolle. Aber im Großen und Ganzen erlebe ich, dass nach so einem anfänglichen Zögern und Beschnuppern das unglaublich gut angenommen wird, da Raum für auch Fragen, auch Formalitäten zu haben, die man vielleicht sonst nicht so bewältigt kriegt. Auch viel Privates sicherlich dabei ist, was man erfährt.
Mhm. Musst du denn den Menschen häufig auch Angst nehmen, sich zu öffnen, oder sind die da eigentlich sehr schnell auch bereit, in ihre Themen hineinzugehen?
Ich mache sehr viel über Humor, muss ich sagen. Ich arbeite eh sehr gern mit Humor und habe damit unglaublich gute Erfahrungen gemacht. Gerade bei Menschen, die vielleicht auch psychische Hemmnisse haben oder mit Depressionen zu tun haben oder Traumata haben, ist Lachen ein wahnsinnig probates Mittel, um nicht nur Kontakt zu kriegen, sondern auch eine gelöste Situation herzustellen. Und wenn das gelingt, also wenn ich einmal in diesem Treffen jemanden zum Lachen gebracht habe oder zum Lächeln gebracht habe, dann habe ich für mich immer so ein Gradmesser, da ist was gut gelungen. Mhm. Ist eine unterschiedliche Arbeitsweise sicherlich bei jedem. Für mich ist das ein sehr wichtiges Mittel, mit dem ich arbeite.
Es geht ja zum Teil auch um sehr ernste Themen, wie zum Beispiel den Aufenthaltsstatus, der vielleicht noch unklar ist und damit eine Existenzangst, eine Grundangst für die Person, wo es denn eigentlich hingeht und wie es weitergeht. Wie häufig ist das ein Thema und wie kannst du damit umgehen?
Also es ist durchaus Thema. Mich, muss ich sagen, belastet es insofern, als dass, wenn ich mich in diese Situation versetze, dass ich eigentlich gar nicht weiß, ob ich dem nächsten Monat abgeschoben werde oder nicht. Hier zwar in einer Maßnahme bin, die mir jetzt Freude macht, die mir die Gelegenheit gibt, anzudocken. Und ich merke ja, wenn ich Teilnehmer vor mir sitzen habe, die wirklich sagen, ich bin froh, hier das machen zu können, damit ich auch mal rauskomme von zu Hause, in Kontakt komme mit Menschen. Und das ist ganz oft, was ich immer höre, ist, ich möchte in Kontakt mit Deutschen kommen. Ich will da unbedingt einen Austausch. Das ist natürlich Corona-Zeit sehr, sehr begrenzt. Und die dann das so genießen und auf der anderen Seite dieses Damoklesschwert über den Kopf haben, weil jetzt in zur Zeit auch gerade die Anhörungstermine nicht fließen können. Mhm. Das ist eine ganz große Ungewissheit und sehr, sehr, es überträgt sich sehr. Also ich merke das schon, ne, dass der Druck da oft da ist. Sie drängen das viel weg, aber es kommt hier und da immer wieder durch. Das ist schon sehr anstrengend für diese Menschen, ja. Können wir uns gar nicht, ich kann nicht mal ansatzweise vorstellen, nee, das merke das ich stimmt. einfach immer.
Ja, ist ein kompliziertes Thema auf jeden Fall. Ich würde trotzdem auch noch mal auf die möglichen Erfolge schauen. Wo hast du Erfolge erlebt und wie stellen die sich dar?
Also Erfolge erlebe ich, wenn ich merke, wenn zu Beginn der Begegnung jemand vor mir sitzt, der oder die noch gar keine Idee hat, was sie oder er machen kann, ob sie oder er überhaupt was machen kann. Und im Laufe der Gespräche, wir gucken da drauf, was hast du denn geschafft, um überhaupt hier zu sein, bis hierher zu kommen, und denen bewusst wird, was für unglaubliche Stärken und Ressourcen die eigentlich sowieso schon aktiviert haben, um das zu schaffen, was sie geschaffen haben. Dann, wenn so ein Moment stattfindet, dass sie sagen, oh Mensch, guck mal, ich kann was, ich bin wer, und da kommen ja auch Menschen völlig unterschiedlicher Ausbildung zu uns. Also ich habe ja von Studierten bis über völlig arbeitenden Menschen ganz normal bis selbstständige Unternehmer alles vor mir sitzen. die zum Teil alles verloren haben und auch oft sehr geknickt sind. Ja? Und dann natürlich auch sagen, Mensch, ich hatte so viel, ich hatte alles und jetzt sitze ich hier und fange völlig von vorne an, wo kann ich Vorbild sein für mein Kind? Und wenn man da ansetzt und sagt, aber schau doch mal, was du geschafft hast. Und die das realisieren, weil dieses Reflektieren ist zum Teil wie auch gar nicht unbedingt gang und gäbe. Denn wenn man mit Überleben zu tun hat und auch mit, ja, mit einer psychischen Stabilisierung, dann ist so ein ständiges Reflektieren eher ein Luxusgut, was wir uns gerne leisten und auch können. Mhm. Aber ich glaube, oft vergessen, dass das anderen gar nicht so gegeben ist.
Ja, also das Thema ist ernsthaft. Ja, hat auch schwere Anteile und man kann es einfach nicht schönreden. Umso wichtiger, dass es Angebote gibt, Menschen die Hand zu reichen, ihnen einen Weg aufzuzeigen oder überhaupt einen Raum zu geben, wo sie einen Weg entwickeln können. Wenn man jetzt nochmal auf deine eigene Vorgeschichte schaut, du bist ja befasst mit der Kommunikationspsychologie und hast mir erzählt, ein wichtiger Theoretiker, mit dem du dich befasst und auch viele andere, ist Schulz von Thun. Beschreib doch mal anhand vielleicht der Aufgaben und Übungen, die Schulz von Thun darstellt und auch in seinen Büchern präsentiert. Inwieweit hilft dir das? Was kannst du davon konkret nutzen?
Also was ich nutzen kann, und das ist auch interkulturell möglich, ist die Deutlichkeit, dass etwas, was ich sage, nicht immer nur das ist, was ich sage, sondern unglaublich viele Ebenen, nämlich meistens vier mindestens hat, die mitschwingen. Und auch das ist etwas, was sehr hilfreich ist, denn mein ganzer Körper, meine ganze Haltung, mein Gesicht, alles, was vor allen Dingen nonverbal mitschwingt, hat unglaublichen Einfluss auf die Reaktion des Gegenübers. Und ich zum Beispiel achte sehr stark darauf, dass ich in einer sehr positiven Verfassung bin, die mir dann auch ermöglicht, das Gegenüber einzuladen. Und ich prüfe ab, ob die Sachen, die ich sage, auch wirklich so angekommen sind, indem ich auch nochmal rückfrage, wie das verstanden wurde. Und das ist zum Beispiel eine große Hilfe, weil ich oft merke, dass es für bestimmte Formulierungen oder für bestimmte Erklärungen eine andere Sichtweise oder ein anderes Gefühl gibt, als das, was ich jetzt damit verbinde. Da sind die Sprachmittler natürlich auch gefragt, auf die ich mich auch natürlich oft sehr verlassen muss, mit denen das Verhältnis auch wichtig ist. Und die dann natürlich ein sehr verbindendes Element darstellen, gerade wenn die deutsche Sprache noch nicht so stark trainiert ist im Gegenüber.
Mhm. Im Rahmen deines Studiums Kommunikation und Massenmedien, das Massenmedienwort haben wir schon beleuchtet im Vorgespräch, ist irgendwie ein altes Wort und es hört sich irgendwie so brutal an. Aber wir wissen alle, was Massenmedien sind. Ja. Trotzdem hast du dich sehr umfassend in deinem Studium mit der Theorie befasst, bis du dich in die Praxis vor Ort jetzt begeben hast und auch in das Thema, mit dem du jetzt dich befasst. Welche Brüche im Leben braucht man, um zu verstehen? Braucht man sie überhaupt? Das ist jetzt eine offene Frage. Braucht man eigene Brüche, um zu verstehen, wie es anderen geht, die in einer Krise sind?
Ich kann nur von mir sprechen. Ich finde, das hilft ungemein. Ich habe extrem viele Brüche in meinem Leben gehabt, erfahren, auch selbst herbeigeführt und habe lange Zeit das Gefühl gehabt, oh Gott, ich kann von allem ein bisschen und eigentlich nichts richtig. Und es hat doch sehr lange gedauert, bis ich eigentlich genau das Gegenteil erkannt habe, nämlich sehr dankbar zu sein für so viele unterschiedliche Bereiche, Branchen, dadurch auch Menschen und Situationen und auch Funktionen kennenlernen zu dürfen, die mich doch heute, finde ich, relativ viel Unterschiedliches verstehen lassen. Also ich komme selber nicht aus einem Akademikerhaushalt zum Beispiel. Mein Vater ist Slowene, also er ist jetzt schon nicht mehr im Leben, aber hat von daher, jetzt sind wir sozusagen auch geprägt, ne, mit dieser Herkunftsgeschichte. Was ich aber zum Bruch noch sagen möchte, ist, dass dieses immer dann, wenn etwas passiert in deinem Leben, mit dem du nicht rechnest, fordert es dich extrem heraus. Wenn du niemanden hast, der dir dabei zur Seite steht, hilft und eine kleine Hilfestellung überhaupt geben kann, dann bist du, glaube ich, sehr alleine. Wenn du aber erfährst, dass so etwas bedeutend unterstützend sein kann und dich plötzlich in eine Richtung katapultiert, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast, dass du in der Lage bist, diese zu beschreiten, dann gibt das eine ganz tolle Kraft. Und das ist oft passiert in meinem Leben.
Mhm. Schön. Du hast einen tollen beruflichen Weg hinter dich gebracht, also sehr interessante Themen ja schon benannt. Das ist die Veranstaltungsbranche, in der du gearbeitet hast. Du hast eine eigene kleine Eventagentur geführt. Du warst im Radio tätig und hast im Grunde sehr schöne, leichte Themen vielleicht auch bedienen dürfen und bist aber gleichermaßen bereit, dich sehr intensiv auch in tiefere, schwerere Themen hineinzubegeben. Ich finde das eine richtig schöne Mischung, wenn man so sehen kann, dass es eine gute Range ist, sage ich jetzt mal. Und es macht dich natürlich besonders interessant als Gesprächspartnerin auch und wahrscheinlich auch für die Menschen, die du coachst, denen du ganz viel geben kannst, weil du so viel auch selber erlebt hast. Das finde ich schön.
Ja, danke schön. Ich hoffe, dass das so ist. Also ich versuche sehr viel von mir zu zeigen, auch im Coaching. Und was ich erlebe ist, wenn ich auch von mir spreche, dann baue ich eine Barriere ab, die den Menschen gegenüber zeigt, da sitzt jetzt nicht irgend so ein formales Menschlein, was irgendetwas wieder von mir will, was ich vielleicht gar nicht erfüllen kann, sondern da zeigt sich jemand auch von einer Seite, die durchaus verletzlich, die durchaus fehlerbehaftet, die durchaus zweifelnd ist. Und das erlebe ich gerade aktuell in einem Coaching mit einer jungen Frau, die sich dadurch unglaublich öffnet, indem sie sagt, man, das tut so gut, das zu hören. Ach, du auch? Ja, also das sind Dinge, die eher verbinden und für meine Arbeit oder die Art, wie ich arbeite, finde ich sehr gewinnbringend sind.
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, ein schönes Bild geben können, wie die Arbeit im Coaching in deinem Berufsfeld bei uns ist, in dem Fachbereich Gesundheit und Beruf, wo es um Menschen geht mit einem Migrationshintergrund, die eine gesundheitliche Einschränkung haben und denen ein Weg eröffnet werden sollte. Das ist das eine. Und das andere ist, gibt es noch Inhalte, wo du sagst, die sollten wir jetzt noch mal benennen, die sind noch wichtig für alle, die Interesse haben, ein solches Coaching auch zu bekommen?
Ja, was ich sagen kann, ist, dass das keinerlei Hürde sein sollte, sich bei uns zu melden, weil wir wirklich sehr behutsam, sehr vertrauensvoll und eben dadurch, dass wir diese extremen Einzelgespräche führen, einen sehr schutzbehafteten Raum bieten, in dem sich jeder in seiner Zeit wirklich öffnen, entwickeln und entfalten kann. Unsere Aufgabe ist nur hier und da den Weg eben zwischen dieser Balance des Fördern und Forderns zu finden, aufzufangen, aber auch Ideen, Impulse zu setzen und nachher zu sagen, Mensch, wo stehst du eigentlich wirklich? Was kannst du machen? Und einem eine Perspektive zu geben. Also es ist auf keinen Fall ein Verlust, in dieses Modul zu kommen, sondern eher etwas, wo ich glaube, dass die Grundstärkung gut gegeben werden kann. Und wir sind damit ja auch recht alleine auf dem Trägermarkt. Wir haben ja wirklich einen großen USP dadurch, dass wir diese Kombination zusammenbringen. Eben gerade mit dieser Beeinträchtigung der gesundheitlichen Art. Das bietet so sonst keiner. Und das gewährleistet eben, dass diese Menschen da auch einen Platz finden, um sich neu finden zu können und auch für sich zu definieren, wo geht's eigentlich hin, privat und auch beruflich. Mhm.
Ja, vielen Dank. Ich finde, das Interessante an unserem Podcast ist, dass wir eben die Menschen hinter unseren Angeboten vorstellen. Man kann einen Eindruck bekommen, welche Personen führen diese Kurse, das Coaching durch und wie interessant ist es auch zu sehen, wie vielfältig die Personen sind, die bei uns arbeiten und häufig mit einem sehr bunten Lebenslauf, mit mehreren Qualifikationen, die überhaupt erst möglich machen, dass man anderen Menschen einen Weg auch mit aufzeigen möchte und kann, also das Bedürfnis auch hat. Insofern vielen herzlichen Dank, liebe Birgit. Ich hoffe und ich freue mich, wenn wir andere von unserem Angebot überzeugen konnten und sie jetzt nachfragen und auf uns zukommen möchten. Wir haben ein Kundencenter, das ist immer montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Man kann einfach kommen und auch einen Termin sicher mit dir machen, ein Vorgespräch mit dir führen. Ja, vielen herzlichen Dank, Birgit Marzele.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Daniela.